liebe Leute, vorher auf dem Bühne frei. Robin und ich melden uns zu einer neuen Podcast-Folge hier auf unserem Kanal. Robin, kleine Einstiegsfrage, kleine Quizfrage an dich. Es geht um den 27.02.2019. Was könnte sich dort für ein legendäres Ereignis ausgetragen haben? Im Osten von Deutschland.
Gottes Willen. Also ich habe Probleme, mich an die letzten zwei Tage zu erinnern, vor allem auch intensiv zu erinnern. Da könnte man mir viel erzählen, was ich da getan habe. Ich fürchte, du musst mir helfen, bis ich das jetzt im Kalender rausgesucht habe.
Ich sag mal, wir haben es heute schon angesprochen. Marburg, Oberstadt, Kneipe, Fußball gucken, Erzgebirge
Ach,
Aue.
Du lieber Gott, ich gehe kaputt.
Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Köln. Also, ich habe mir, Robin, als wir darüber eben nochmal uns unterhalten haben, ich habe mir gedacht, das muss ich mit in den Podcast nehmen. Ja, können wir der Podcast der Fußballwelt da draußen vielleicht mal teilhaben lassen, was wir da erlebt haben? Also, wir haben uns verabredet, wir wollten gerne in Marburg das Spiel Erzgebirge Aue gegen den 1. FC Köln schauen.
Was uns da eigentlich geritten hat. Also, wenn man das jetzt im Nachgang, das klingt jetzt auch nicht nach einem romantischen Abend zwischen zwei erwachsenen Männern in Marburg. Das klingt nach Ersatzprogramm ein Stück weit. Aber
ja, ich sag mal, so war es dann am Ende des Tages auch. Viel Fußball geguckt haben wir nicht. Stattdessen, wie gesagt, reizendes Lokal, keine Frage, aber dass wir dann am Ende des Tages uns zum Fußball gucken verabredet haben und kein Fußball gucken konnten, das steht auf einem anderen Papier, oder?
Ja, wir haben Standfußball geguckt. Es war die technischen Fähigkeiten. Die Leute haben ja versucht, am Maximum ihrer Leistungsfähigkeit zu arbeiten. Dass wir am Ende trotzdem kein Bild bekommen haben, ist eine andere Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie viele Sequenzen wir von dem Spiel gesehen haben.
Es ging nur eins aus, sehe ich hier gerade.
Ich glaub, ja, aber das Hörensagen, weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen.
könnte ich bestätigen, aber auf jeden Fall viele Grüße auch an den Kollegen, der hat ja wirklich alles geleitet.
Was der Mann abgerissen hat und versucht hat, möglich zu machen, ist aller Ehren wert. Ich meine, ich weiß nicht, von welcher Antenne die gesprochen haben. Ich weiß nicht, Sky funktioniert bei mir irgendwie ein bisschen anders. Ich habe eine Karte, die ich in Receiver stecke und dann funktioniert der ganze Send. Dass der Mann da irgendwie über den Dächern von Marburg versucht, irgendeine Antenne zu installieren, sei ihm ja vergönnt, aber hat jetzt erstmal nichts mit der Problemlösung zu tun. Ja. Überragender Abend, oder?
Also war ein überragender Abend.
Vielleicht sind wir da auch so zusammengewachsen. Wir hatten nur uns.
Wir hatten nur uns selbst. Im Anschluss hat die Eintracht gespielt, waren auch ein paar Eintracht-Fans vor Ort. Ich glaube, die Technik hat dann funktioniert. Wäre es dort passiert, wäre ich nicht so gern dabei gewesen.
Ich glaube, dann hätten sie den Laden ganz generell vom Stroben genommen. Da wäre Sky und die Problematiken dahinter im Tresen das geringste Problem gewesen. Das war ein fantastischer Abend. Ich erinnere mich dann doch jetzt auch wieder dran. Ich hätte es nicht genau datieren können, aber...
Ich hätte es auch nicht datieren können.
Großartiger Sportabend.
Das war das auf jeden Fall... Ja, nee, aber wir konnten... Also Flaschen sind auf jeden Fall danach nicht mehr geflogen. Es nahm ein friedliches Ende, haben uns danach noch 2 Stunden bei minus 20 Grad draußen über, weiß der Geier was, unterhalten. Weiß ich, kann ich ja schon gar nicht mehr sagen, über so vieles. Und sitzen jetzt hier... Und reden.
Ein paar Jahre später lassen die ganze Welt an diesem Spaß hier teilnehmen.
An diesem Spaß?
Das ist wahnsinnig fair von uns, oder?
Das ist extrem fair. Und 1. FC Köln, das war jetzt gar nicht geplant von mir, das als Überleitung zu nehmen, aber passt ja ganz gut, wenn wir jetzt gerade beim FC sind. Ja, ich 1:5 in Kiel, ich habe nicht unbedingt mitgerechnet, Robin. Ich als Kölner war dann aber doch echt froh. Also,
hast du ein Dominik Drexler-Trikot wieder rausgeholt?
Ich habe das Drexler-Trikot wieder rausgeholt. Nein, Quatsch.
Für Drexler. Als ich damit auch das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt ist ihm völlig die Sicherung durchgebrannt.
Ja, das war bevor er Spacken gesagt hat.
Getragen. Also dieser Spieler auch danach wirklich funktioniert hat.
Ich muss auch sagen, also wirklich Dominik Drexler hat in Kiel wirklich überragend gespielt. Also ich habe ihn damals in Kiel extrem gern zugeschaut. Ist dann zum 1. FC Köln gewechselt. War, glaube ich, erst kurz in Dänemark, da aber irgendwie nicht richtig unter Vertrag. Dann zu Köln unter Markus Anfang. Und es war so ein guter Zweitligaspieler. Wirklich, hat extrem viel Spaß gemacht, dass ich mir gesagt habe, ey, ich muss mir ein Dominik Drexler-Trikot holen. Nur das konnte ich dann aufgrund der Aktion mit den Spacken dann natürlich jetzt nicht mehr tragen. Ob ich es jetzt nochmal trage, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ich finde es nicht das schönste Trikot. Aber ja, zumindest bleibt der 1. FC Köln in Liga 1. Holstein Kiel, wie so oft, Robin, ja, am Ende hat es dann nicht ganz gereicht. Die waren oft kurz davor, irgendwie dieser letzte Schritt. Man kann den Kielern keinen Vorwurf machen, haben eine unfassbare Serie jetzt gespielt. Na, vor allem waren sie auch in der Quarantäne. Man kann den Kielern keinen Vorwurf machen, trotzdem, das meinte Finn Bartels jetzt auch noch im Spiel, wenn du so kurz vorm Ziel bist, ist schon bitter dann zu scheitern, oder?
Absolut. Also als allererstes größten Respekt an Kiel, gerade auch im ersten Spiel waren sie ja jetzt auch nicht wahnsinnig dominant, haben glücklich 1:0 gewonnen. Ich glaube, man hat da auch gesehen, was Köln vorhat und man darf auch nicht vergessen, Kiel hat, glaube ich, 29 Spiele in 9 Tagen nach der Quarantäne absolvieren müssen. Das ist sehr, sehr viel. Und die Reaktion der Fans beschreibt eigentlich die Gesamtsituation. Sie haben wirklich nach der verlorenen Relegation ihrer Mannschaft applaudiert und Mut zugesprochen. Und ich finde, das ist was absolut Bemerkenswertes und was ganz, ganz Wichtiges für den Verein. Ich habe jetzt auch gesehen, man möchte mit Ole Werner auch weitermachen, langfristig weitermachen. Und man möchte da offensichtlich einen gemeinsamen Weg gehen. Und ja, vielleicht ist dann die dritte Relegation möglich oder direkte Wiederaufstieg war ja auch lange möglich in dieser Saison. Wir dürfen gespannt sein, was da passiert. Das Rückspiel war dann doch sehr eindeutig. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, das wird ein bisschen knapper, aber wir haben es ja letzte Woche auch schon thematisiert. Von 12 Versuchen bleibt es mal dreimal, dass der Zweitligist in die erste Liga kommt. Ich weiß nicht, ob es dann doch nochmal ein anderes Level ist, wenn eine Mannschaft dann doch erste Liga spielt oder 34 Spieltage in der ersten Liga absolviert hat, ob das irgendwas mit dir macht im Kopf, ich weiß es nicht, oder ob bei den Kielern vielleicht im Kopf dann dieses Ding, oh Gott, wir könnten jetzt aufsteigen, weißt du, wie ich meine? Ob
Absolut.
das vielleicht eine Rolle gespielt hat.
Könnte sein. Also ich hatte schon das Gefühl, als der FC angezogen hat, und das war ja auch echt nicht unbedingt klar unter Friedhelm Funkel. Funkel ist ja auch eher ein Trainer, der erstmal darauf achtet, dass die Null steht, dass der FC dann so das Tempo angezogen hat. Das hat mich sehr überrascht. Und da konnte man dann eventuell doch so einen kleinen Klassenunterschied sehen, weil Kiel wirklich mit dem Tempo, mit der Klarheit und der Direktheit, mit der erste FC Köln aufgetreten ist, kamen die Kieler überhaupt nicht klar. Also denen sind da wirklich die Bälle um die Ohren geflogen. Keins hat eine überragende Partie gemacht. Wirklich, also ich habe in der Vergangenheit viel über Keins gemeckert, aber das war ja auf jeden Fall auch einer der Matchwinner jetzt vergangene Woche. Deshalb könnte das auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben, dass da dann doch nochmal so ein kleiner Klassenunterschied vorhanden war. Kiel, den Kielern ist dann irgendwo, oder den Kielern sind dann irgendwo wahrscheinlich auch die Kräfte ausgegangen. Vielleicht waren sie auch ein Stück weit überrascht, dass der FC mit so einer Wucht, ich meine, sie wussten ja, dass Köln mindestens ein Tor braucht, aber vielleicht hätten sie gedacht, okay, der FC wird vielleicht doch einen Tick verhaltener spielen, gucken, dass sie dann ja auf ein 2-1 vielleicht gehen und nicht auf ein 5-1. Aber das war wirklich voll Offensivpower. Kiel hat zwischenzeitlich ja nochmal zum Ausgleich gekommen. Hat dann am Ende aber völlig verdient nicht gereicht. Also die Kölner hätten 10 Tore in dem Spiel erzielen können. Kiel war wirklich chancenlos. Also es ist dann wirklich auch ja, eine verdiente Relegation, die der FC dann über 2 Spiele gewonnen hat. Letztes Jahr Bremen-Heidenheim, erinnere ich mich, war extrem bitter aus Heidenheimer Sicht. Dieses Jahr, auch wenn der FC das 10 Spiele verloren hat, war es dann doch eine klare Angelegenheit. Finde ich auch spannend, dass du schon so, ja, so ein bisschen auf die nächste Saison geschaut hast. Wobei ich jetzt gelesen habe, Jannik Serra, das ist schon fix, wird zu Bielefeld gehen. Mühling wird eventuell zum VfL Bochum wechseln. Muss man schauen. Also, das werden, also, das sind natürlich zwei enorm wichtige Puzzleteile des Kieler Erfolges. Ich traue ihnen zu, das hat Kiel in der Vergangenheit auch ausgezeichnet, dass sie immerhin zurück. Aber das wäre schon happig. Also, Mühling auch noch, Kapitän, extrem wichtiger Spieler. Weiß ich nicht. Aber ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, Robin, dass die Kieler.
Ja, ich denke auch bei Lee und dem ist es auch noch nicht ganz klar. Also, das wird schon sehr schwierig für Kiel, das Niveau in der Mannschaft spielerisch halten zu können. Trotzdem, vielleicht abschließend auch nochmal zu dieser Saison, wenn ich da schon die nächste vorpresche. Kiel hat eine hervorragende Saison gespielt. Waren im Pokalhalbfinale, das darf man auch nicht vergessen, haben Bayern geschlagen, sehr, sehr clever geschlagen. Sehr selbstbewusst gespielt und ja, deswegen denke ich mal, ist es jetzt kein Schlag ins Gesicht für die Mannschaft, dass man jetzt weiter zweite Liga spielt, sondern ich denke, man ist eine sehr erfolgreiche Mannschaft aus dem Norden, wo sich einige andere eine Scheibe von abschneiden können, auch auf welchem Niveau da agiert wird. Also bei Jannik Serra habe ich wahnsinnig gerne zugesehen. Unglaublich interessanter Spieler. Vielleicht der interessanteste, den wir auf dieser Position gerade haben. Und deshalb, also ich verstehe persönlich den Wechsel nach Bielefeld nicht ganz so sehr, weil er in dieser Saison hat er 13 Tore, 4 Assists gemacht in der zweiten Liga. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht irgendwie noch eine zweite Saison beweist, dass er nochmal 13 Tore schießt, weil er wird mit Bielefeld in der Bundesliga definitiv nicht nochmal 13 Tore schießen. Und ich finde, als Stürmer, als klarer Neuner, der allerdings aber auch wirklich am Ball technisch sehr, sehr stark ist, hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht nochmal auf diese Anzahl an Toren kommt oder nochmal darüber hinaus vielleicht nochmal ein paar mehr Tore schießt, einfach um mit einem anderen Selbstverständnis in die erste Liga zu kommen. Andererseits denke ich mir, ist irgendwie auch ein interessanter Wechsel, weil mit Fabian Klose hast du natürlich einen alten Haudegen, so einen langen Ast, der quasi mit ähnlichen Spielweise auch erfolgreich in der ersten Bundesliga spielen kann. Da kann man sich mit Sicherheit im Training die eine oder andere Sache abgucken. Finde ich fast schade, weil den habe ich eigentlich immer mit Kiel zusammen auf dem Schirm gehabt. Aber ich bin gespannt, was er in Bielefeld macht und bei Lee auch. Und dem scheint wohl auch irgendwie dann Richtung HSV, habe ich da irgendwas gelesen. Also es scheint wohl in Kiel einiges loszugehen jetzt mit der Planung für die nächste Saison.
Ja. Ja, Janis Serra, spannend, dass du es ansprichst. Ich hätte jetzt gedacht, du gehst in eine ganz andere Richtung. Ich hätte jetzt fast schon gedacht, dass du sagst, dass du ihn vielleicht sogar bei einem Euroleague-Team oder so gerne gesehen hättest. Aber dann sind wir da in etwa auf einem Nenner. Ich glaube, dass der Wechsel sinnvoll sein kann, weil alles über Bielefeld wäre dann für meine Verhältnisse auch noch zu früh gekommen. Ich denke, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, ob Fabian Klose bleiben wird. Ich weiß gar nicht, ob er sich final geäußert hat, aber Janis Serra soll auf jeden Fall in die Fußstapfen treten und unfassbares Potenzial. Kann man natürlich diskutieren, dass er noch eine Saison bei Bielefeld sei schon bei Kiel, hätte bleiben sollen. Auf der anderen Seite war ja auch nicht ganz klar, er hat ja schon viel früher unterzeichnet, das wird nicht so ganz nach außen kommuniziert, aber nach meinen Informationen hat er den Vertrag sogar schon im Winter unterzeichnet.
Ja, das war schon relativ
früh. Genau, und da war es vielleicht auch so, ne, da hat man natürlich, war man sich auch nicht so hundertprozentig sicher, also er wäre auf jeden Fall auch mit Bielefeld in Liga 2 gegangen. Deshalb ja, bin ich auch immer gespannt, Janis Serra nächste Saison in Liga 1 zu sehen. Ich glaube schon, dass er sich durchsetzen kann. Ich glaube, ob Bielefeld eine richtige Station sein kann, und, dass er da langsam rangeführt wird mit Spielern wie Vogelsammer. Ich glaube, in Bielefeld sind alle sehr bescheiden, haben Spaß am Fußball, nehmen es aber trotzdem auch sehr ernst. Und ich glaube, dass es ein sehr angenehmes Umfeld ist, sich weiterzuentwickeln, für den nächsten Schritt zu gehen. Janis Serra, absolut ein Spieler, den wir vielleicht zukünftig auch mal irgendwann ein paar Jahre in der Nationalmannschaft sehen werden, könnte ich mir vorstellen, weil, wie du es angesprochen hast, auf seiner Position gibt es einfach nicht so viele deutsche Stürmer. Zum ersten FC Köln.
Er braucht ja auch Spielzeit. Das heißt, es bringt ihm jetzt persönlich ja auch nichts, wenn er, weiß ich nicht, nach Wolfsburg wechselt, als Beispiel jetzt, und sitzt dann nur auf der Bank, sondern er braucht ja A, Spielzeit, sondern. Ich hatte es nur so argumentiert, dass ich mir einfach so wünschen würde, dass ein Spieler mit dem Potenzial einfach auf eine gewisse Anzahl an Toren kommt, damit man einfach diese Kaltschnäuzigkeit vom Tor entwickelt und das weiterentwickeln kann und sich selber auch ein bisschen sicherer fühlt. Gerade wenn ich da jetzt persönlich gucke, wenn ich in einer Saison 20 Tore schieße, wechsel und schieße in der nächsten 5, dann gelingt mir vielleicht die ein oder andere Situation weniger. Das Selbstverständnis ist vielleicht ein bisschen weg. Und das war einfach so mein Gedankengang, den ich hatte, bei ihm persönlich und auf seine Leistung bezogen, dass ich hoffe, aber wie gesagt, du hast völlig recht damit, vielleicht funktioniert das in Bielefeld auch sehr, sehr gut und überrascht die ganze Bundesliga und haut uns da 15 Dinger ins Tor. Also ich habe schon viel gesehen.
Ja, Sascha Kalajdzic beispielsweise, ich meine, der war ja auch, gut, da war noch das Verletzungspech, was hinzukam, aber der hat ja auch in Liga 2 schon für Stuttgart gespielt. Und ich glaube nicht, dass ihm viele das zugetraut hätten, so eine Saison. Aber ja, nee, völlig, völlig richtig, wie du argumentierst. Ich denke, dass diese Kaltschnäuzigkeit, von der du gesprochen hast, die fehlt ihm vielleicht in gewissen Situationen noch. Aber wenn er die noch dazu bekommt, haben wir da echt einen Wahnsinnsstürmer. Ich wollte eben noch kurz sagen, zum 1. FC Köln müssen wir Stand jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen. Wie gesagt, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Mein Herz ist aufgegangen, hat mich riesig gefreut. Steffen Baumgart wird kommen, steht ja auch schon fest. Da macht es jetzt auch wenig Sinn. Also ein paar Abgänge stehen schon fest. Marco Höger wird den Verein verlassen. Bornau, Skiri gehe ich auch von aus. Da macht es jetzt meiner Meinung nach noch gar nicht so viel Sinn, großartig reinzuspekulieren, weil man da auch erstmal schauen muss, okay, Steffen Baumgart, wer kommt alles? Wie entwickelt sich das alles? Horst Held ist weg. Also ich glaube, 1. FC Köln, das Fass wäre mir jetzt, also ich denke mal, Klassenerhalt, Schlussstrich. Ich weiß nicht, möchtest du noch was zum FC sagen?
Ja, ich meine, es gibt schon, ich würde halt, gerade weil ich es heute gelesen habe, Werner Wolf, der natürlich die Entlassung von Horst Held darauf zurückführt, dass die sportliche Entwicklung und auch ja, die Kaderzusammenstellung dieses Jahr, vergangene Spielzeit, sagen wir mal, mindestens fragwürdig war und am Ende ja auch einen bedenklichen Ausgang hatte, finde ich es interessant, dass Horst Held jetzt geht, obwohl er, glaube ich, mit Steffen Baumgart gesprochen hat. Also dass eine Vielzahl der Gespräche, die dann zum Transfer geführt haben, über Horst Held ging, finde ich dann auch wieder, das ist halt so typisch Köln. Da wird ein Trainer geholt mit Absprache des Sportdirektors und dann wird der Sportdirektor entlassen. Das ist einfach so dieses gewohnte Chaos, was in Köln aber auch so wunderbar hinpasst.
Jedes Jahr, ja.
Das, ich weiß nicht, dass da, wo andere Vereine versuchen, irgendwie mit dem Rotstift die Entscheidung, sagen wir mal, die fraglichen Entscheidungen und weniger sinnhaften Einschätzungen der letzten Jahre zu korrigieren, sagt der FC, ja gut, Obacht, das können wir auch, aber mit weitaus weniger Konsequenz, mit am Ende geringerem Erfolg und so umständlich wie möglich und am Ende ist er immer J-Jährigen. Es passt in Köln zusammen. Ich hoffe, oder beziehungsweise ich erwarte jetzt einfach auch von Köln, dass man einfach eine solide, vernünftige Saison plant und diese Nebenkriegsschauplätze, die man da irgendwie auf der Geschäftsstelle auch hatte mit Schnitzelessen und ein Horst Held, der dann jetzt auch nicht verstehen will, weswegen er geht und sein einziges Argument dann ist, ja, er ist mit ganzem Herz dabei und der Verein liegt ihm am Herzen, das ist schön und gut, ja, mir lag auch schon viel am Herzen, mir lag die eine oder andere Frau sogar auch schon am Herzen und trotzdem habe ich maximal für den Klassenerhalt gespielt. Das ist schön und gut, aber davon kannst du dir in der ersten Bundesliga auch nichts kaufen und deshalb bin ich da sehr bei Herrn Wolf, der sagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir nächste Saison anders auftreten und ich denke aber auch mit Steffen Baumgart, da hast du auch recht, hat man jetzt jemanden, wo man genau weiß, was man an der Seitenlinie bekommt, der steht für Arbeit und steht für Fußball und nicht für Freundschaften innerhalb desselben Postleitzahlenbereichs. Das ist eine schöne Entwicklung.
Absolut. Ich war auch etwas irritiert über die Aussagen von Baumgart, dass bezüglich Held, dass er sich eigentlich auf die Zusammenarbeit gefreut hat. Ja, das, wie du es gesagt hast.
Als ich es gelesen habe, hätte ich mir auch gewünscht, Junge, das hätte ich jetzt nicht gesagt. Also das hätte ich für mich behalten. Das hätte ich eventuell, weiß nicht, bei ICQ meinen Freunden geschrieben, aber bitte behalt doch so Quatsch jetzt für dich. Das bringt ja keinem mehr was.
Bringt keinem was, bringt eigentlich nur noch zusätzlich Unruhe und ich freue mich auf Steffen Baumgart und ich glaube auch, dass er es packen kann. Er sollte aber nicht so naiv sein von wegen, ich bin Steffen Baumgart, ich bin ja ein abgewichster Hund und ja, also ich habe das mit Paderborn geschafft, ich schaffe es mit Köln jetzt auch, beziehungsweise gut, mit Paderborn ist er abgestiegen, aber ich weiß nicht, also Steffen Baumgart soll sich den Gefallen tun und Köln nicht unterschätzen. Das so viel kann ich ihm mitgeben, ich bin wirklich extrem sympathischer Trainer, extrem, also ich mag auch seinen Spielstil sehr gerne und ich glaube auch wirklich, dass es passen kann. Er sollte es die Aufgabe dennoch nicht unterschätzen. Das ist so meine Meinung und ja, Horst Held, ich sag mal, für mich ist die Trennung folgerichtig, aber der Zeitpunkt ist auch wieder komisch. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man auch, man hätte ihm aufgrund dieses Kontextes jetzt vielleicht doch noch eine Saison geben können, wobei er mit den Transfers ja schon ein bisschen ins Klo gegriffen hat. Also, dass er gar kein Geld zur Verfügung hat und nichts ausgegeben hat, stimmte dann auch nicht so. Also, man hat es halt auch einfach nicht geschafft, die Neuzugänge zu integrieren. Da muss man auch einfach mal so fair sein und nicht immer nach Ausreden suchen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte Horst Held seine Arbeit einfach mal selbst bewerten und dann nochmal ein Fazit ziehen. Jetzt, ja, bei Köln wird ja, er...
Ich glaube, dass Horst Held auch generell... Ich bin kein Riesenfan von seiner Arbeit. Ich kann ihn nicht einschätzen. Für mich gibt er eigentlich sehr oft und sehr regelmäßig ein sehr unglückliches Bild ab, auch medial ist da viel Quatsch dabei. Deswegen denke ich, dass er sich vielleicht jetzt auch einfach mal ein bisschen darauf besinnen sollte, vielleicht mal 1-2 Jahre Abstand zu gewinnen und gerade auch in Zeiten also die ganze Corona-Pandemie hat das Faktum Zeit komplett relativiert. Also jetzt noch eine Saison und mal gucken und wir werden schon irgendwie noch 2 andere finden, die schlechter ist. Das geht nicht mehr und das kannst du den Leuten in Köln dann auch nicht anbieten. Das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, das geht da nicht. Sondern macht einfach einen soliden Job und ich glaube, genau dafür steht Steffen Baumgart und ja, dann werden wir uns das in der nächsten Saison angucken und bewerten und ich denke aber mal schon, dass es einen Effekt hat und dass jetzt auch Spieler vielleicht geholt werden, die unter anderen Voraussetzungen in den Verein kommen, Da dürfen wir gespannt sein. Aber du bist da viel näher dran. Ich glaube, du kannst das viel besser beurteilen. Aber wenn du sagst, du freust dich auf Steffen Baumgart, ist das ja ein ganz richtiges Zeichen.
Ich freue mich, weil ich die Art und Weise, die Herangehensweise unter Markus Anfang damals auch eigentlich schon sehr gut fand. Das vergessen viele. Markus Anfang hat eigentlich einen guten Job gemacht in Köln und hat es auch wirklich geschafft, endlich, und das haben viele Trainer eben nicht geschafft, endlich mal wirklich offensiven Fußball zu etablieren. Ist am Ende dann auch gescheitert, wobei er trotzdem aufgestiegen wäre mit dem 1. FC Köln. Ist dann am Ende doch gescheitert, weil gegen Ende hin ja so ein bisschen Kräfte ausgingen, sein System wird dann doch ein bisschen durchschaut. Und Steffen Baumgart geht auch in so ein bisschen in die Richtung Markus Anfang vom System. Paderborn hat immer sehr überfallartigen Fußball gespielt, sehr offensiv, sehr konterstark, sehr hauruckartig. Und da bin ich gespannt, ob er das schafft, in Köln zu etablieren. Und ich würde mich freuen, wenn er da mutig ist und seinem System festhält. Und dann ja, kann sich da wirklich was entwickeln. Man hat schon oft gedacht, auch damals unter Peter Stöger, jetzt haben wir einen für die Ewigkeit. Und am Ende ging auch er. Und am Ende sind gefühlt alle am 1. FC Köln. Auch die Legenden, alle sind gescheitert. Aber ja, ich hoffe jetzt einfach mal und bin optimistisch, dass Steffen Baumgart, dass wir ihn lange beim 1. FC Köln sehen werden. Und dann, wie du es gesagt hast, Robin, bewerten wir das Ganze, sobald wir da Grundlagen haben.
Ich denke auch abschließend kann man dazu sagen, dass jetzt niemand von Köln erwartet, dass sie in der nächsten Saison Fußball spielen, dass ich mich hier vor Freude und Ekstase irgendwie, weiß ich nicht, am Fruchtiger erschrecke und aufstoße. Das muss ja gar nicht sein, sondern muss einfach eine sportliche Basis haben. Und die traue ich Steffen Baumgart auch absolut zu. Und ja, du hast recht, Köln hat schon eine Menge Trainer verschluckt und auch die verschiedensten Typen. Aber ich denke, dass das ganz gut passen könnte. Also ich habe mich auch sehr gefreut über die Nachricht, dass Steffen Baumgart dort arbeitet, weil ich fand ihn in Paderborn überragend und bin ein Riesenfan seiner Arbeit. Und das könnte in Köln, glaube ich, in positiven Effekt für beide Parteien enden.
Ja, da würde ich auch sagen, Robin, haken wir das Thema doch mal ab und gehen quasi zu den nächsten Trainern. Ja, ich denke, Tuchel und Baumgart, die kann man auch eben von dem, was sie erreicht haben, vergleichen. Ich würde Baumgart jetzt als FC-Fan aus natürlich völlig neutraler Sicht, würde ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall pro Baumgart gehen, auch jetzt gegenüber Guardiola. Aber ich denke, ja, da hatten wir dann am Wochenende zwei Trainer, die ja schon auf relativ gutem Fußballniveau trainieren, oder? Mit dem besseren Ende dann für Thomas T. Punkt.
Also wir erleben da ohnehin seit Jahren zwei herausragende Trainer. Also bei Guardiola ist es ja, glaube ich, ohnehin omnipräsent, was er für ein Genie ist und dass die Taktiktafel da das eine oder andere Mal aussieht wie eine Zeichnung von Jackson Pollock. Aber das ist bei Thomas Tuchel, glaube ich, gar nicht so anders. Es ist vielleicht nochmal ein bisschen anderer Stil. Aber es war ein großartiges Champions-League-Finale. Und also ich finde es fast ein bisschen schade, dass die letzten letzten Finals mit so wenig Toren ausgestattet waren, weil man sich so wahnsinnig darüber freut, die Taktik zu sehen, zu erkennen und zu gucken, was während dem Spiel passiert. Dass man fast ein bisschen enttäuscht ist, dass es am Ende nur 1-0 steht. Aber es war schon, also was Mason Mount da für einen Ball spielt,
ja.
Mein lieber Freund.
Ja, es war, also Chelsea hat das wirklich gut gemacht. Sie haben das Führungstor, sie waren dann in der ersten halben Stunde dann doch ein Tick wacher. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, der Spielverlauf war eigentlich sogar, wenn man jetzt mal das 1-0 von Havertz ausklammert, das war sogar Man City in dieser Champions League-Saison. Also das war in vielen Spielen so, dass Man City ein bisschen gebraucht hat und dann aus verhältnismäßig, für Guardiolas Verhältnis zumindest, aus relativ wenig eigentlich viel gemacht hat. Ich finde, das hat Man City in dieser Saison auf jeden Fall ein bisschen ausgezeichnet, dass sie zum einen natürlich wie immer geglänzt haben, dass sie aber auch deutlich effektiver wurden. Und ich dachte, ich hätte das auch so erwartet, dass Chelsea ja aggressiv beginnt, dass Chelsea auch gerade zu Beginn die eine oder andere Chance bekommen wird, dass Man City irgendwann aber eiskalt zuschlägt. Ja, und dann kam Mason Mount, dann hat sich Ederson vielleicht ein Stück weit verschätzt, wobei man Ederson da keinen Vorwurf machen kann, in wie vielen Szenen er, sag ich mal, im 1 gegen 1 schon rettete. Er musste auch weggehen, sonst kriegt er da die rote Karte in der 20. Minute. Und ja, Havertz mit seinem ersten Champions-League-Tor. Ich weiß gar nicht, war es sein erstes Tor überhaupt in der Champions League? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob er bei Leverkusen schon eins gemacht hat, aber zumindest in dieser Saison sein erstes Champions League-Tor war, glaube ich, kein so unwichtiges. Und ja, am Ende bringt Chelsea das tatsächlich über die Zeit. Ich sag mal, ich als Guardiola-Fan hätte mir zumindest noch eine Verlängerung gewünscht. Dann hätte von mir aus auch Chelsea das Ding holen können. Aber ja, ja, für die Spannung, für diesen Fußballabend, der taktisch wirklich auf allerhöchstem Niveau war, hätte ich mir da auf jeden Fall noch eine Verlängerung gewünscht. Aber nein, ich gönne es Tuchel auf jeden Fall. Wie du es auch angesprochen hast, ähnlicher Coaching-Typ wie, also geht auf jeden Fall viel mehr in die Richtung Guardiola als in Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist für mich viel mehr die Richtung Motivator. Tuchel ist sehr viel taktischer, meiner Meinung nach, als Jürgen Klopp. Und ja, ich glaube, die deutschen Trainer haben in den letzten 3 Jahren nicht so schlecht ausgesehen. Scheint kein Zufall zu sein.
Das ist eine massive Bilanz. Also, um vielleicht nochmal auf Ederson zurückzukommen, ich glaube halt einfach, dass das ist eine Sekundenentscheidung, weil den Ball, den Mason Mount da spielt mit der Passschärfe, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist halt so ein Ball, wo du dich entscheiden musst. Der hat es ja richtig gemacht, der zieht noch weg, weil wenn er mit Rot runtergeht, wäre es wahnsinnig schade. Und für Kai Havertz freut es mich persönlich auch. Ich glaube, das war eine sehr schwierige erste Saison. Aber das ist beispielsweise auch ein Punkt, den ich sehr, sehr erwähnenswert finde, dass Thomas Tuchel genau das nutzt. Er hat ganz viele hungrige Spieler, gerade mit einem Havertz, mit einem Chilwell, mit einem Reece James. Und können wir Mason Mount auch mit dazu nehmen, der ist ja auch noch blutjung. Dass ein Werner jetzt vielleicht auch noch, der dazu kommt. Das ist schon sehr, sehr stark, wenn du es schaffst, solche Spieler zu integrieren. Das ist ja das Problem unter Lampard gewesen. Ich glaube, niemand möchte so sehr, dass Chelsea erfolgreich spielt wie Frank Lampard. Aber oftmals hat man dann eben kritisiert, dass er noch nicht genau weiß, wie er es schafft, diese Spieler funktionieren zu lassen. Was ja auch, was ihm, glaube ich, niemand als Vorwurf dann unter den Tisch legt, sondern ist ja auch noch ein junger Trainer ohne wahnsinnig viel Erfahrung. Aber man sieht einfach, dass es ein enormer Unterschied ist, wenn dann jemand kommt mit dem Format von Thomas Tuchel, der es schafft, dass diese Spieler eine tragende Rolle spielen werden in den nächsten Jahren. Und ich meine, er lässt einen Werner spielen, der jetzt auch eine sehr unglückliche erste Saison hatte. Und da sitzt halt, ja gut, ich meine, der Mann hat auch ein bisschen Geld gekostet. Ich glaube, Roman Abramowitsch wird ihm schon sagen, wie oft Werner zu spielen hat, dass sich da irgendwie die Rendite noch ein bisschen lohnt. Aber du hast einen Tammy Abraham, auf der Bank ein Giroud, das sind für mich die wesentlich besseren Premier League-Spieler. Aber selbst da wird man, glaube ich, in der nächsten Zeit noch eine Menge sehen. Und ja, die Bilanz der deutschen Trainer in der Champions League ist schon sehr stark. Und es ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass wir beide sehr große Guardiola-Fans sind. Und ich glaube, man kann das ganz gut zusammenfassen, indem man vielleicht irgendwie die 90 Minuten nimmt. Und ja, ich glaube, Guardiola hatte auch im Hinterkopf, dass er sowohl im FA Cup als auch in der Liga mit den zwei Sechsern, die dauerhaft angesprochen worden sind, jetzt danach verloren hat. Und Tuchel hat genau diese Prozente gefunden, wo er ansetzen kann. Und was ich erwähnenswert finde oder wo mich deine Meinung auch sehr interessiert, Toni Rüdiger und der Frank Lampard, ja, war eigentlich fast schon weg, hat dann, glaube ich, den Verein nicht wechseln wollen innerhalb Londons. Das war ja auch mal so das Gespräch, dass er das nicht machen wollte. Was der Mann da hinten gespielt hat, ist meines Erachtens sensationell. Und das ist ja beispielsweise auch eine Position für die Nationalelf, wo wir schon Handlungsbedarf haben, um europäisch und auch während der Euro wettbewerbsfähig zu bleiben.
Absolut, geh ich komplett mit. Es freut mich einfach extrem für ihn, weil Rüdiger auch ein Spieler ist, der in Nationalmannschaftskreisen häufig kritisiert wurde. Ja, er hat auch einige Spiele, die nicht so glücklich verliefen, aber ich glaube, der Champions League-Sieg wird ihm einfach so extrem viel Selbstbewusstsein geben, dass er auch als Führungsspieler jetzt wirklich in der Nationalmannschaft vorgehen kann. Hummels war lange nicht mit dabei, das heißt, ein Spieler wie Rüdiger wird jetzt auch gefragt sein. Havertz genau das Gleiche. Also, du hast eben gesagt, keine so gute Saison und das unterschreibe ich auch sofort. Es war auch keine überragende Saison, das war eine unglückliche erste Saison, aber am Ende des Tages wird jeder jetzt sagen: Boah, Havertz ist vielleicht so ein bisschen Parallele zu dem Finaltor von Mario Götze. Havertz hat das entscheidende Tor im Champions League-Finale erzielt. Was ne, ich meine, und darum geht es ja im Endeffekt, dass du in diesen Spielen, in diesen großen Spielen, wo die Helden geboren werden, dass du da bereit bist, dass du da deine Leistung zeigst und nicht eine Champions League Vorrunde. Und das hat Havertz gemacht, das hat Chelsea gemacht, auf dem Niveau in diesem Spiel gegen Manchester City zu performen. Und deswegen, ich meine, es war jetzt keine Grottensaison von Havertz. Man hat sich ein bisschen mehr erwartet, aber mit dem Champions League-Tor, mit diesem entscheidenden Tor, hat er, glaube ich, die Erwartung jetzt durch dieses eine Spiel sogar noch weit übertroffen. Und ja, ne, dass Havertz ein überragender Fußballer ist, das wissen wir alle. Und jetzt, ganz entscheidend, er ist sogar noch ein Unterschiedsspieler, wie man gesehen hat. Ich meine, da musst du auch erstmal den Laufweg finden, Ederson um Kurven und so locker einschieben. Ja, das Tor war leer, aber ja, mach das mal im Champions League-Finale. Übrigens, Grüße gehen raus an Alex, ein Kumpel von mir, der aus Alsdorf kommt, Heimatort von Havertz, der ist natürlich auch völlig am Rad gedreht. Er hat auch schon ja, mit dem Präsidenten von Alsdorf ausgemacht, dass man Havertz zurückholt nach Alsdorf. Also ja, gut, Alsdorf bei Aachen kann sich freuen über einen ganz guten Spieler, glaube ich,
Ja, ich
oder?
denke, Kai Havertz wird ja jetzt auch satt sein. Also der wird ja fußballerisch schon als Mensch komplett satt sein. Du hast jetzt im Champions League Finale, du hast es entschieden. Dann kann es ja eventuell jetzt auch sein, dass man sagt, okay, gut, ich habe alles erreicht, was ich wollte. Fahre jetzt noch kurz zur Euro, gewinne ich auch noch kurz und dann ist auch gut langsam. Dann gucken wir mal, was ich die nächsten Jahre mache und bei der WM 2022, ja, spiele ich dann von Alsdorf aus. Das ist völlig nachvollziehbar.
Ticken,
Würde ich
ticken,
ganz
ticken wir eben.
genauso machen. Also vielleicht bei dem ganzen Spaß, ich denke auch, wenn du als Spieler aus der Bundesliga kommst, wo Havertz ja auch dann mal ein paar Wochen lang nicht auf dem Niveau gespielt hat, was man ihm ganz grundsätzlich attestiert, wenn du in die Premier League kommst, das ist einfach eine unfassbare Leistungsdichte und sich da sofort zu akklimatisieren, das ist nahezu unmöglich und ich denke auch, dass ein Jahr da nicht reicht, sondern jetzt die ganze Vorbereitung mitzunehmen in diesem Verein ist was wahnsinnig Essentielles und ich denke, da wird Thomas Tuchel auch in der nächsten Saison eine Mannschaft hinbiegen, die sehr erfolgreich ist. Das ist ja eventuell sogar auch der Vorteil gewesen jetzt im Champions League Finale, dass der Druck definitiv eher auf Seiten von City war. Letztes Jahr ist man in der Champions League ja völlig untergegangen gegen München, hat man spielerisch keine Chance gehabt, taktisch ist man völlig hingefallen und das war dieses Jahr schon, das war gar nicht wiederzuerkennen und das ist eventuell das Thema, gerade bei City, wo man weiß, dass Pep Guardiola sich wahnsinnig viele Gedanken macht. Der nimmt ein Spiel, sieht 90 Minuten und hat 90 Ideen. Und alle diese Ideen funktionieren zu 95% und irgendwo sind 5%, die man finden muss. Und Tuchel hat sie gefunden und dann ist das für mich eine wunderbare Geschichte. Weil ich finde es auch ich finde es ein bisschen dünn, die Kritik, die Guardiola jetzt bekommt. Natürlich, klar, wenn du im Finale verlierst, kommt niemand auf dich zu und sagt, fantastisch, mach mal eine Sektschorle auf. Aber man muss auch ein bisschen bei sich bleiben. Der Mann hat die Premier League gewonnen. Das ist, ja, da kann man ja auch mal Jürgen Klopp fragen, wie das ist und was das mit einem macht und wie schwierig sowas ist. Und deshalb denke ich, dass Guardiola, klar, es ist schade, er ist jetzt eine positive Bilanz, gerade für einen Trainer mit dem Format wäre für mich auch schön. Ich glaube, er hat jetzt fast mehr Finals verloren, als er gewonnen hat. Und wir wissen, wie besessen dieser Mann von Fußball ist. Wir würden es ihm wünschen, dass er in naher Zukunft noch ein Finale gewinnt. Und vielleicht auch mit seinem persönlichen Stil und mit einer Taktik, die so herausragend ist, dass man eventuell vielleicht ein Doku über diesen Mann drehen kann. Wenn nicht, machen wir das einfach, oder?
Wenn nicht, machen wir das. Also,
Also wer außer uns wäre denn überhaupt dazu in der Lage? Also Luc Besson, Kameraführung, den Rest machen wir selbst.
im Rest machen wir selbst. Nehmen wir unsere Henry-Kamera und jagen das Ding hoch. Nee, aber völlig richtig. Also, ich kann das auch nicht verstehen, warum jetzt Leute anfangen, Guardiola zu kritisieren. Natürlich, er hat das Finale verloren, aber ich meine, das war ein geiles Fußballspiel. Dafür zahle ich jetzt auch nicht 3 € ins Phrasenschwein. Leute, im Sport verliert dann in so einem Finale eben eine Mannschaft. Also, wenn, ich weiß halt nicht, dann einfach so ganz völlig blind, ach, Guardiola hat wieder verloren, jetzt hauen wir alle auf ihn drauf. Weiß nicht, dann schaut euch das Spiel nochmal an. Ich meine, gut, Guardiola hat in seinem Stil natürlich nach dem Spiel direkt gesagt, dass sie fantastisch gespielt haben. Ich glaube aber zumindest, also, dass man ihn taktisch, man kann jetzt natürlich wieder sagen, ah, warum lässt er Rodri nicht spielen für Gündogan. Ich fand den Ansatz eigentlich extrem überlegt und das war ja auch der Ansatz, dieser defensive Ansatz, den er dann oftmals in K.O.-Spielen gewählt hat, der ist ja oft nach hinten gegangen. Jetzt hat er gesagt, ey, schauen wir mal, wenn wir Chelsea mit 90% Ballbesitz überrollen, dann ist es egal, ob ein Rodri spielt, bringt mir ein Gündogan viel, viel mehr. Und ja, wie du es gesagt hast, Tuchel hat eben diese 5% gefunden. City war erschreckend wenig am Ball, gerade zu Beginn. Und deswegen, ja, war Chelsea in dem Spiel tagesformmäßig einfach einen Tick besser. Aber da jetzt so auf Guardiola rumzustampfen, weiß
Ich
ich,
finde
gibt.
auch vor allem einige Aussagen, wenn man jetzt beispielsweise die von Lothar Matthäus nimmt, um bei Sky zu bleiben, ich finde das absolut despektierlich. Der spricht also spricht in einer Art und Weise über Guardiola, als hätte der Mann das Finale 7-0 verloren und hätte da mit einer Mannschaft gespielt, weiß ich nicht, mit Spannstoß Siebenbürgen im Pokal verloren. Das ist, finde ich absolut albern und despektierlich auch Thomas Tuchel gegenüber. Also da wird so viel über Guardiola gesprochen. Er hat halt einfach mit den Sechsern, ob das Rodri war, der Fernandinho als Kapitän, die er draußen gelassen hat, hat er das FA Cup-Finale verloren und in der Liga hat er auch verloren.
Ja.
Und hätte er jetzt diese Mannschaft aufgestellt mit Sechsern und wieder verloren, dann wären dieselben Leute gekommen und gesagt, in welcher Konsequenz möchte Pep Guardiola die Spiele denn noch verlieren, bis er merkt, dass es so nicht geht. Und deshalb fände ich es ganz schön, wenn man einfach sagen würde, es gab in dem Spiel einfach nicht die schlechtere Taktik, sondern es gab zwei Trainer, die absolut zu Recht die beiden besten Mannschaften und den besten Squad, den besten Staff mitgebracht haben dieses Jahr. Nach dem FC Bayern selbstverständlich, das möchte ich hier betonen. aber ich denke, du weißt, was ich meine, dass sich da einfach, das sind Nuancen, die da entscheiden und die Spiele im Finale gehen einfach nicht mehr 4-5-0 aus, sondern oder was weiß ich, 4-3, um mal da an Milan und Liverpool zu appellieren, sondern das sind Spiele, die werden in Nuancen entschieden, wo ich nicht finde, dass das so viel Stoff liefert, dass Lothar Matthäus zu sagen hat, dass er da den Titel gestohlen hat. Das finde ich frech, despektierlich und respektlos Thomas Tuchel gegenüber, der sich diesen Titel nun mal verdient hat und nicht irgendwie gewonnen hat oder sonst irgendwas. Das ist ja albern.
Ja, ich meine, können ja mal warten, bis Lothar Matthäus im Champions-League-Finale steht. Können wir lange warten. Aber ich sag's mal so, gebt mir einen Zettel, wo ich unterschreiben kann, dass Pep Guardiola in seiner Karriere noch einen Champions-League-Titel... Ich würde, wenn es ums eine Million gehen würde, wenn ich mich um eine Million verschulden könnte, ich würde es unterschreiben. Also ich würde sofort unterschreiben, der Mann wird auf jeden Fall noch die Champions-League gewinnen. Und ja, mit City ist er jetzt gescheitert, aber irgendwo, und so schätze ich ihn noch ein... Tedesco würde sagen, irgendwo auch geil. Nee, aber ich glaube wirklich, dass Guardiola, ich kann mir vorstellen, natürlich wird er extrem enttäuscht gewesen sein, aber er wird sich auch sagen, ey, das ist aber auch das Coole am Sport. Ich bin jetzt mit meiner Taktik so ein bisschen auf die Klappe gefallen, von der ich zu 100% überzeugt war. Und da setzt er jetzt wieder an. Und das ist, und da, der ist, er ist so wissbegierig, dass er da jetzt wieder das Spiel analysiert. Ich kann mir richtig gut vorstellen, andere Trainer würden sie sagen, okay, ich will mir das Spiel gar nicht angucken, weil die Trauer überwiegt. Aber ich glaube, Guardiola, den schätze ich so ein, dass er richtig Bock hat, gerade diese Spiele nochmal anzugehen und genau da wieder was mitzunehmen. Und City ist verhältnismäßig früh rausgeflogen letztes Jahr, jetzt kam sie ins Finale. Natürlich mit dem Kader kann man das erwarten. Auf der anderen Seite, ja, kommen auch erstmal ins Finale. Ich finde das jetzt so als völlig selbstverständlich anzusehen. Es war trotzdem eine unfassbare Saison, die City gespielt hat. Sie sind Meister geworden. Ja, hätten sie das Finale gewonnen, dann weiß nicht, hätten wir heute hier über das vielleicht beste Team aller Zeiten gesprochen. Meine ich völlig ernst. Also deshalb, ja, ne, wie du es gesagt hast, wie du es gut zusammengefasst hast, auf Guardiola rumzuhacken bringt jetzt nichts. Ehre, wem Ehre gebührt, Thomas Tuchel wirklich überragend und ja, ich bin wirklich gespannt. Also war wahrscheinlich auch so ein kleiner Fingerzeig dann nochmal Richtung Paris.
Der Bessere soll gewinnen. Ich glaube, Thomas Tuchel tut es auch sehr, sehr gut. Den Spielern wird es mit Sicherheit gut tun, gerade wie angesprochen, einem Havertz und einem Rüdiger, die kommen jetzt zur Nationalmannschaft und haben, glaube ich, auch nochmal, vielleicht auch Timo Werner, ein anderes Selbstverständnis in der Tasche stecken. Das tut, glaube ich, allen gut. Und Gündogan, ja, bitter. Und wie gesagt, du hast es eben schon angesprochen, City ist dieses Jahr in der Premier League auf eine Art und Weise Meister geworden, die beeindruckend war. Und das ist der Verdienst der Mannschaft und von Pep Guardiola. Und natürlich, wenn du so spielst in dieser massiv starken Liga, dann erwartet man natürlich auch von dir, gerade auch, wenn man diese Transfers immer wieder mit dazu nimmt, diese Unsummen, die da eine Rolle spielen. Und die Spieler, die du sowieso schon im Kader hast, erwartet man von dir, dass du dann natürlich auch die Champions League gewinnst. Das ist so viel Druck. Ich möchte gern viele Trainer auf dieser Position erleben, die in der Lage sind, das so zu moderieren wie ein Guardiola, der eine Saison spielt knapp ohne Stürmer. Und letzte Woche steht er da Tränen in den Augen, weil du einem Kun Aguero erklären musst, dieses Jahr spielen wir so gut. Es tut mir furchtbar leid. Ich kann auch einem Gabriel Jesus, das ist ein überragender Stürmer, dem kann ich nicht die Spielzeit geben, weil wir hier Woche für Woche zeigen, wie gut es funktioniert. Also wenn man sich einen Phil Foden anschaut, was der da auf dem Platz gezeigt hat über die Saison verteilt, da kannst du so viele Spieler rausnehmen. Ich denke, die werden in den nächsten Jahren auch irgendwie an diesem Titel riechen dürfen und vielleicht nochmal nachfragen dürfen im Champions-League-Finale. Und deshalb würde ich mir da wenig Gedanken machen. Und ja, bei Guardiola eventuell mal nachfragen, wie es nach der Euro aussieht mit der Nationalmannschaft. Das würde ich eigentlich am liebsten sehen, weil Für mich ist ist spanischer Fußball, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, für mich ist spanischer Fußball Vicente del Bosque, der ja auch mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat und danach mehr oder minder erfolgreich war und dann halt mein ganzes Aufwachsen geprägt hat mit spanischem Fußball. Und der hat ja auch ohne Stürmer mit Fabregas damals gespielt, wo ich auch vorm Fernseher saß und mich gefragt habe, ob da irgendwie, weiß ich nicht, das Bildschirm kaputt ist oder sonst irgendwas. Aber ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es irgendwann in die Richtung geht.
Ja, warum nicht? Also, ich würde mir eh wünschen, dass wir Pep irgendwann nochmal beim FC Barcelona sehen oder in der spanischen Nationalmannschaft. Fände ich auf jeden Fall spannend. Wollen wir dann die Überleitung machen, Robin? Die Nationalmannschaft wollten wir heute auch nochmal ganz kurz thematisieren. Steht ja jetzt auch einiges auf dem Programm. Euro, ja.
Ich denke, es ist und bleibt natürlich der Bundesliga-Podcast. Ne? Das soll betont sein an der Stelle. Aber ich denke mal, in den nächsten Wochen können wir auf jeden Fall auch viel über die Nationalmannschaft sprechen oder sollten vielleicht auch, weil dann natürlich auch viel passiert und die Euro ja auch wahnsinnig wichtig ist jetzt. Es ist so eine enge Saison gewesen. Jetzt geht gleich das nächste Turnier weiter. Und ich finde, es ist schon wahnsinnig spannend und das sollten wir eigentlich mit reinnehmen, oder?
Das werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen müssen, weil es uns Gesprächsstoff liefert und wir da Bock drauf haben. Und ich denke, ja, wenn so eine Euro läuft, das habe ich auch noch nie gemacht, so ein Podcast während einer Europameisterschaft, ich habe da unfassbar viel Bock drauf. Und ich glaube, das könnte echt ein spannendes Turnier werden. Also ich, ja, Deutschland sehe ich auf keinen Fall als Favoriten. Wir haben uns vor der Folge schon mal ein bisschen unterhalten, Robin. Du siehst Frankreich und England ganz weit vorne, gehe ich natürlich mit. Und Deutschland muss da wirklich so ein bisschen aus der, fast schon, Underdog ist jetzt übertrieben, weil es immer noch Deutschland ist, aber also ich glaube kaum einer setzt Geld auf Deutschland, oder? Jetzt bei dieser EM.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also gerade bei den anderen Mannschaften, die dann doch in der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben, zu was sie in der Lage sind, da ist 2016 schon ein langer Blick in die Vergangenheit. Nee, 2014, um Gottes Willen, was erzähle ich denn hier? 2016 war ja ein ganz anderes Programm, aber ja, ich denke, wir dürfen da auch sehr gespannt sein. Für mich sind Frankreich und England schon Titelfavoriten, einfach aufgrund der Kader, die sie zur Verfügung haben, wenn sie es schaffen, sich gut vorzubereiten. Und die Mannschaft, das ist ja auch immer so ein Punkt, dann während dem Turnier so zusammenzubauen, dass das eine harmonische Truppe wird, zusammengefercht auf engstem Raum, dann kann das schon sehr, sehr eng werden für viele andere. Andererseits können wir sagen, dass es eventuell auch ein Vorteil ist, wenn der Fokus jetzt nicht so sehr auf dem Erfolg liegt oder der Druck so groß ist. Ich glaube, niemand erwartet jetzt von Deutschland, dass sie die Euro gewinnen. Aber ich würde fast sagen, man kann in dieser Gruppe, die ja sowieso wahnsinnig schwierig ist, ich meine, mit Portugal hast du ja auch gerade Programm, wenn André Silva Bock hat, Tore zu schießen, wissen wir alle, was passiert. Ronaldo fällt da auch noch rum, der hat, glaube ich, auch noch bei Titeln ein Wort mitzusprechen. Also das ist eine Gruppe, wo alles passieren kann und weiß ich nicht, eventuell gehen wir da als Erster raus, eventuell gehen wir da als Vierter raus. Da kannst du vorher nichts sagen, oder?
Ja, absolut, kannst du nichts sagen. Ich meine, wäre natürlich bitter, wenn das ähnlich wie vor ein paar Jahren läuft. Kannst du mir eigentlich nicht vorstellen, dass es wie, ich meine, die WM haben wir, die habe ich damals noch in Marburg verfolgen dürfen, auf der Barfüßer Straße, als Deutschland dann rausflog. Ich glaube aber, dass man da in der Richtung schon auch viel mitgenommen hat. Ich glaube, dass Jogi Löw ein großes Interesse daran hat, ja, einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Und ich glaube schon, dass man das gut aufgearbeitet hat, dass man sich auch jetzt einen großen Gefallen damit getan hat, Hummels und Müller zurückzuholen. Dass das vielleicht nochmal, also zumindest Müller auf jeden Fall, die Puzzleteile sind, die der Mannschaft gefehlt haben. Und dann, ich meine, individuell ist der Kader immer noch Weltklasse besetzt, darüber reden wir überhaupt nicht. Aber die Nationalmannschaft hatte irgendwie in letzter Zeit Probleme, das ja als Konstrukt auf den Platz zu bringen. Ein paar Nominierungen konnte ich auch immer nicht so ganz nachvollziehen. Also das wirkte, also die Mannschaft hatte so viele Gesichter und gefühlt, ja, haben wir nie so dieses eine Gesicht gesehen, was sie über Jahre ausgezeichnet hat. Aber ich glaube,
das spricht ja für den ganzen DFB. Also das ist ja, geht ja beim DFB bis runter zur Mannschaft. War das in den letzten Jahren eine Anreihung an zweifelhafter bis hin zu katastrophaler Führung? Einige Fragen sind da offen geblieben. Und dann darfst du dich auch nicht wundern, dass die Mannschaft, die da unten auf dem Platz steht, die dann die Mannschaft sein soll, was auch an Peinlichkeit nicht zu übertreffen ist, aber man hat ja gemerkt, dass beim DFB einiges nicht so zusammenläuft, dass ich hoffe, dass dieses Turnier jetzt genug Stoff liefert, damit der DFB in den nächsten Jahren auch dann mit Hansi Flick ein Bild und vor allem auch eine Stellung wieder abgibt, die für jeden Fan oder für jeden Fan der Nationalmannschaft wieder ein kleiner Hoffnungsträger ist, anstatt den Tatort dann vielleicht doch das Länderspiel einzuschalten oder verstehen Sie Spaß, dann wenigstens nur in der Halbzeit zu gucken. Ich glaube, da haben wir ja auf einem Niveau Probleme, wo viele andere Nationalmannschaften gerade einfach eine bessere Voraussetzung haben.
Ja, wahre Worte, Robin. Was mir jetzt eben eingefallen ist, was wir vielleicht machen könnten, ich sehe, wir haben auf jeden Fall einige Zuschauerinnen und Zuschauer schon dazu gewonnen, was vielleicht eine ganz coole Idee wäre, wenn wir vielleicht so ein Tippspiel organisieren. Können wir mal überlegen. Dann sehen wir auch mal, wer uns zuhört, wer sich da vielleicht anmeldet. Und dann ja, werden wir die Namen natürlich auch immer mit in die Folgen reinpacken. Das ist, denke ich, Ansporn genug, da abzuliefern. So eine Erwähnung hier im Podcast. Ist mir jetzt gerade eingefallen. So zur EM können wir das eigentlich organisieren, Robin, oder? So ein Tippspiel?
Absolut. Also wir sind natürlich jetzt an einem Punkt angekommen, wo sowas dann natürlich auch eine Werbung für die eine oder andere Privatperson ist. Ja. Man möchte da auch jetzt in Zeiten von Corona dann vielleicht, wo man sich sozial immer noch so ein bisschen abschottet, möchte man natürlich dann einfach auch solche Wimpel in die Wohnung hängen und die dann im Hintergrund bei sämtlichen Zoom-Calls dann ein bisschen damit angeben. Das ist absolut nachvollziehbar.
Achso, ich hätte jetzt an eine Bratwurst von Henry gedacht als Gewinn. Für die es nicht wissen, brutalste Bratwurst aus Steinhude, Niedersachsen. Aber also da, über den Preis können wir da noch reden, ob es irgendwie ein Paket Bratwürste von Henry
ist. Es kann ja nicht sein, dass dieser Bundesliga-Podcast hier läuft und die Leute sich immer noch irgendwelche Bücher von Thomas Mann in den Hintergrund stellen. Das möchte ich nicht sehen, sondern ich denke, das ist jetzt unsere Aufgabe, die Leute da einfach in den nächsten Wochen mitzunehmen. Und ein Tippspiel ist natürlich brutal. Also wenn wir das auf die Beine gestellt bekommen, dann sehe ich hier schwarz für sämtliche andere Kollegen und Kolleginnen, die der Meinung sind, dass sie einen Podcast machen. Hier einfach mal zuhören, kann man eine Menge lernen.
Ja, und dann, also ich glaube, das könnte auch eine ganz geile Transparenz sein, so dass man das Tippspiel dann über die Euro noch ein bisschen mit einbezieht, dann können wir euch auch vielleicht noch mal ein bisschen abholen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann, ich meine, weil das sieht man ja, man sieht zwar die Klickzahlen auf Spotify, beziehungsweise über den Podcast-Host, aber wir wissen ja immer nicht so, wer jetzt genau zuhört. Wir haben gesehen, ich glaube, aus den USA haben uns irgendwie ein, zwei Leute zugeschaltet. Wie verlässlich die Auskunft jetzt ist, weiß ich nicht. Also in Sachen Transparenz finde ich das auf jeden Fall ganz spannend, weil ja, ich sowas auch noch nicht so oft gemacht habe. Deshalb würde ich mich da riesig freuen. Können wir einen Start bringen, Robin. EM steht vor der Tür. Hast du noch was zu sagen?
Ganz grundsätzlich erstmal, nee, überhaupt nicht. Also ich freue mich auf die Euro. Ich freue mich dann, dass der Podcast jetzt eigentlich wirklich dann richtig startet. Also wir haben jetzt natürlich, wir zügen das Ding jetzt langsam. Dass wir die Euro mitnehmen können, ist, glaube ich, absolut ist naheliegend, liegt auf der Hand. Ich glaube, der Fußball spielt bei uns beiden so eine große Rolle. Ich nehme drumherum gar nichts anderes wahr. Ich kann mich auch über gar nichts anderes mehr unterhalten. Und deswegen denke ich, ist das die einzige richtige Entscheidung, die wir in unserem Leben noch treffen können, oder? Ist das zu dramatisch oder ist es einfach?
ist lyrisch auf alles, bin nur ausgerückt, Robin, und da den möchte ich jetzt.
Ich habe gerade einen Kaffee getrunken, also noch funktioniert.
Ich habe hier, ja gut, da weiß ich ja, wo es dann gleich hingeht. Ich habe hier einen Erdinger alkoholfrei. Oh Gott, was kann ich da sagen darf? Das habe ich hier zwischenzeitlich getrunken. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist. Ich musste zwischenzeitlich, falls ihr es Rushing gehört habt, übrigens, ich bin immer noch dabei, mir ein neues Mikro rauszusuchen. Ich habe ja eins, das aber so viele Geräusche außerhalb aufnimmt, aber ja, jetzt hört man es wieder, die Tür in der Küche, die das so viele Geräusche außerhalb aufnimmt, nur nicht meine Stimme. Die übersteuert halt andauernd und ich bin wirklich nicht, die Marke erwähne ich jetzt nicht, aber da bin ich wirklich überhaupt nicht zufrieden. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Mikrofonhersteller, der uns sponsern möchte, uns ausstatten möchte, immer gerne. Ansonsten musste ich während der Folge tatsächlich, also Bier während der Aufnahme, das werde ich mir nochmal überlegen. Ich musste ein paar Mal auf Pause drücken und Luft aus der Lunge rauslassen. Ja, das
Das ist medizinisch auch einfach extrem heikel, was du da veranstaltest. Wir sind ja auf so einem hohen Niveau, da ist für sowas natürlich kein Platz mehr.
Nee, also das werde ich auch nicht nochmal machen.
Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt. In der nächsten Zeit wird sich die Klangqualität hier natürlich um ein Vielfaches steigern, weil wir beide gerade auf dem Weg sind, uns da, was das anbetrifft, weiterzuentwickeln. Ja. Weil wir das Ding ja hier quasi vom Fliesentisch senden und da müssen wir natürlich auch dann bei der Anzahl an Hörern mittlerweile ein anderes Spektrum liefern, das ist natürlich klar.
Ja, ich werd Mario Götzig jetzt gleich mal anrufen, was er da empfehlen kann. Und dann würde ich doch sagen, Robin, freuen wir uns auf die Euro, ist nicht mehr lange hin und freuen uns auf alles, alles das, was kommt. Nee, Spaß beiseite, wirklich ist mir jedes Mal wieder eine Ehre, mit dir hier abends zu sitzen. Sehr harmonisch und hab da Riesenfreude dran. Und ja, wenn wir damit noch ein paar Leute abholen, ehrt mich das oder ehrt uns das extrem. Und ja, bleibt dran, wir bleiben dran und dann gibt das was, oder?
Ich bin wahnsinnig gespannt. Vielen Dank für alle, die zuhören und die so viel Zeit im Alltag übrig haben, sich das hier anzuhören. Das ist überragend und dafür sind wir wirklich wahnsinnig dankbar. Dass das am Ende nur 6 Leute sind, behalten wir für uns, aber... Ich bin begeistert, wenn ich auf diese Zahlen gucke. Du kennst das ja auch oder du kennst ja meine Reaktionen, wenn ich dann mitbekomme, wie viele Leute das wirklich hören. Das macht schon wahnsinnig viel Spaß und deshalb vielen Dank an dich vor allem und auch an alle Leute, die sich das anhören.
Nicht dafür, Robin. Und dann würde ich sagen, wünsche euch eine schöne Woche. Es war uns eine Freude. Kommt gut rein und wir sehen uns wie gewohnt in der nächsten Folge.
Ciao, ciao. Tschüss.